Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer. Schönen guten Tag und schön, dass Sie zuhören beim Kompressor-Podcast. Im Mai 2019, da sangen sich die Brachialrocker von Rammstein mit diesem Song an die Spitze der deutschen Charts.
Mein Herz in Flammen, will ich lieben und verdammen.
80 Millionen Mal wurde der Musikclip dazu bei YouTube angeklickt. Bei Sportveranstaltungen rufen Millionen von Fans regelmäßig Schlaand. Und auch Computerreihen wie Battlefield setzen auf patriotische Gefühle im Kampf gegen die anderen. Fest steht, die Pop- und Vergnügungskultur nutzt das Nationale schon längst. Aber wie und wo befördert oder produziert sie vielleicht erst Nationalismus? Genau diese Frage verhandelt jetzt die Konferenz Pop the Nation an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, mitorganisiert von der Kulturwissenschaftlerin und europäischen Ethnologin Marketa Spiritova. Von ihr wollte ich wissen, warum das Thema gerade jetzt wieder Konjunktur hat.
Also das Thema ist tatsächlich nichts Neues, nur denken wir, dass seit einiger Zeit die Nationalismen mit starken ethnonationalistischen Argumentationen, mit Rassismen, mit zunehmend homophoben, heteronormativen, frauenfeindlichen Argumentationen einhergehen. Und das bricht sich zusehends Bahn, weil auch die Politiken sich ändern. Also die Staatspolitiken, die politischen Diskurse.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist dieses ausschließende Element eins, was immer größer wird?
Das ist das eine, dass das ausschließende Element größer wird. Aber wir beobachten, dass es sich nicht mehr um eine rechte Subkultur handelt, sondern dass es zunehmend in den gesellschaftlichen Mainstream, musikalischen oder popkulturellen, populärkulturellen Mainstream Eingang findet. Und wenn wir in bestimmte Länder schauen, haben wir ganz starke Verbindungen zwischen der populären Kultur und der Politik, etwa in Ostmitteleuropa.
Da genau haben Sie sich näher umgeschaut. Sie haben für Polen, Tschechien und Ungarn zum Beispiel den Zusammenhang von Popmusik und Nationalismus genauer unter die Lupe genommen. Wie geht das da zusammen und welche zeitgenössischen Beispiele sind da besonders interessant?
Ich nenne mal ein Beispiel. In Tschechien gibt es einen Megastar, also von der Größenordnung etwa einer Helene Fischer, der in den späten 80er und frühen 90er Jahren ein Mitglied einer Skinhead-Band war mit rassistischen, antiziganistischen Texten. Heute ist er einer der größten Stars, also fast ein jüngerer Karel Gott, könnte man sagen, in Tschechien, der aber auf Konzerten diese Lieder auch weiterhin singt, weiter verbreitet. Das ist das eine. Das andere ist, in seinen Texten rekurriert er ganz stark auf nationale Narrative. Das heißt, auf Opfermythen, die in der Geschichtsschreibung vorherrschen. Was, glaube ich, da auch vor allem in Mittel- und Ostmitteleuropa auch ein Problem ist, dass da eine Nation angerufen wird. Ganz anders zum Beispiel, wie wenn wir an die Inszenierung der Olympischen Spiele bei der Feier von Danny Boyle in England denken, in Großbritannien, ist es in Mittel- und im östlichen Europa, ist die Nation ganz stark gebunden an Sprache, an Religion, an einer ethnischen Zugehörigkeit, an einer Abstimmung und vor allem auch Geschichte. Und es geht ganz stark noch mehr, das ausschließende Element ist fast noch größer als das einschließende Element. Und das macht sich die Musik zunutze, wobei ich sagen würde, die populäre Kultur ist nicht nur eine, die die Elitendiskurse bedient und Nationalismen aufgreift, die in der Politik sind, sondern dass sie teilweise Produzentin dieser Nationalismen ist. Da gibt es Beispiele in Polen vor allem.
Sie schauen aber sehr wohl auf Ihrer Konferenz auch auf Westeuropa, auch auf Deutschland.
Ja.
Es geht da in einem Vortrag auch über den selbsternannten Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier, der war zuletzt in der Helene Fischer Weihnachtsshow eingeladen, also wirklich mittendrin im Mainstream, hatte sich sehr unbeliebt gemacht durch eine sehr merkwürdige Körperpose auf seinem letzten Album, die doch ohne viel Fantasie an ein Hakenkreuz erinnerte. Was finden Sie zu diesem Musiker raus?
Also da ist einerseits das Problem, diese Posen, die etwa an Hakenkreuzer erinnern, die Texte, die er sieht sich Angriffen ausgesetzt und wird, dass er in die rechte Ecke gestellt wird. Und er meine das gar nicht so. Wir gehen davon aus, dass es geht nicht nur um die Texte und um die Textmusikproduzentinnen, sondern es geht gleichermaßen darum, welche Bedeutungen die Rezipientinnen diesen Texten, diesen Performances, diesen populären Medien und Inhalten zuschreiben. Und wenn diese Pose gedeutet wird als ein Hakenkreuz, dann geht es auch so in die Deutungen der Leute ein und konstruiert bestimmte Eigen- und Fremdbilder. Und Andreas Gabalier, wenn man dann wieder bei den Texten bleibt, sieht man ja ganz stark, wie sehr er diese Sehnsüchte nach der guten alten Zeit beschreibt. Er beschwört eine Heimat, eine Nation, wo die Geschlechterrollen noch ganz einfach waren. Und er leistet so Vorschub für Nationalismen. Und was man sagen muss, deshalb ist es immer erfolgreicher, ja, diese nationalistischen Konzepte, die geben unglaublich einfache Identitätsangebote. Die teilen die Welt in Gut und Böse ein, in Schwarz und Weiß, in dem du gehörst dazu, du gehörst nicht dazu. Und das ist natürlich viel einfacher als ja, intellektuelle Auseinandersetzungen.
Mhm. Nun ist ja eine der ewigen Fragen die, ob Pop und Popkultur tendenziell schon von sich aus progressiv sind. Wenn wir uns jetzt diese seltsamen Melangen aus Popkultur und Nationalismus anschauen, wie frisch oder hip oder jung sind diese Strömungen?
Also neu sind sie sicherlich nicht. Das heißt, dass auch die populäre Kultur vom Beginn an, also seit 150 Jahren mit nationalen Bildern arbeitet, diese hervorbringt, an nationalen Narrativen mitarbeitet, diese mitkonstruiert. Und man hat ja eine Weile gedacht, in der Nachkriegszeit, das hat die Popkultur auch getan, dass sie diese Nationalismen dekonstruiert hat. Man denke etwa an Jimi Hendrix und seine Version der amerikanischen Hymne. Oder wir werden auch einen Vortrag hören auf der Tagung über Easy Rider. Gleichzeitig sind wir vielleicht so ein bisschen im Mythos aufgelaufen und das darüber hat auch Diederichsen geschrieben, da erzähle ich jetzt nichts Neues, dass Popkultur a priori gut ist, links, offen, divers. Schauen wir uns aber die populären Medienangebote genauer an, dann werden wir feststellen, dass dem keineswegs so ist, sondern dass da sehr wohl Bilder des eigenen, des Fremden konstruiert werden, dass Grenzen gezogen werden. Und wir beobachten aber gleichzeitig, dass es immer mehr wird. Also wenn wir in den Nullerjahren zum Beispiel diese Bewegung hatten wie »Du bist Deutschland«, wir hatten das Sommermärchen 2006, wir hatten den ganzen Deutschpop zum Beispiel mit Mia und so weiter. Dann war es ein, ich setze es in Anführungszeichen, ein schöner, ein spielerischer Umgang mit dem Nationalen. Wie wir allerdings heute sehen, hat dieses spielerische Formen angenommen, die besorgniserregend sind in unseren Augen. Und die nicht mehr ganz so spielerisch daherkommen, sondern sehr stark auf Ausgrenzung, auf Geschichtsrevisionismus, auf Rassismus abzielen. Und es ist vielleicht nicht eine Wiederkehr des Nationalen, sondern eher eine Wiederentdeckung. Es ist sichtbarer, massentauglicher, mainstreamiger, könnte man sagen.
Sagt Marketta Spiritova, Mitorganisatorin des Kongresses Pop the Nation, beginnt heute an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem zweiten Kompressor-Podcast für heute, da geht es um die Malerin Betty Zarr. In den USA und vielen anderen Ländern ist die 93-jährige Afroamerikanerin ein Star. Hierzulande kennt sie kaum jemand, noch muss man sagen. Denn jetzt wird sie mit dem Wolfgang-Hahn-Preis des Kölner Museums Ludwig ausgezeichnet. Wir stellen Betty Zarr vor im Gespräch mit dem Leiter des Museums, Yilmaz Givior. Hören Sie sich das unbedingt an und abonnieren Sie unbedingt unseren Podcast. Viel Spaß beim Entdecken.